Okay, dann droppe ich jetzt den Beat und dann stelle ich dich vor und sage herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Hochkultur-Podcast. Mein heutiger Gast ist ein Graffiti-Maler, ein optischer Künstler, mit dem ich schon viel öfter gemalt hätte, hätten wir nicht komplett andere Tagesrhythmen. So, wir haben uns ungefähr 10-mal verpasst, weil ich verschlafen habe und seine Uhrzeit irgendwie um 8 Uhr morgens anfängt, wo ich ins Bett gehe, 5 Uhr morgens. Er ist ein Urgestein der deutschen Hip-Hop-Szene, ewig schon unterwegs, früher illegal, jetzt legal, hat den Sprung geschafft vom Graffiti in den Contemporary Art-Markt, hat viele Galerien auf der ganzen Welt, die seine Sachen aufstellen, in verschiedenen Ländern dieser Welt, und ist heute hier und ist auch ein Mann, der diesen wunderschönen Background designt hat, den viele Leute immer bewundern, die hier reinkommen. Es ist Wow 123, 123 from New York to Germany. Markus Genesius, herzlich willkommen im Hochkultur-Podcast. Wie geht's dir?
Ja, mir geht es gut. Vielen Dank. Ja. Freue mich mal wieder in der Hauptstadt zu sein, auch wenn es gerade so ein bisschen spooky ist, wenn man durch die Stadt
fährt. Ein bisschen leer, ne?
Ja, ein bisschen arg leer. Also ich bin gestern Abend ganz spät erst angereist und ich habe mich wirklich erschrocken, weil hier nicht viel los war.
In Bremen geht mehr?
Nee, auch nicht. Aber ich glaube, es fällt einfach einem auf, wenn man in so einer größeren Stadt ist und dann das alles irgendwie noch reduzierter wirkt. Also ich habe mich wirklich erschrocken.
Ja. Warst du das letzte Mal tatsächlich auch hier, um dieses wunderschöne Kunstwerk an die Wand zu malen?
Genau. Und heute ich habe heute nach deiner Adresse geguckt und habe festgestellt, dass es fast wieder ein Jahr her ist.
Ja. Das ist jetzt schon ein Jahr lang hier dran, dieses wunderschöne Störbild, und es wird nicht langweiliger. Also ich gucke super gerne drauf, entdecke immer wieder neue Sachen und
ja. Ja, ich denke auch gerne an die Story zurück, weil es war ja so, dass du mich eingeladen hast und ich bin hierher gekommen und du hast mir eigentlich nur einen Schlüssel in die Hand gedrückt und bist, glaube ich, am nächsten Tag zu irgendeinem Gig nach München geflogen oder so. Und ich hatte ja dann 2,5 Tage Zeit hier zu wüten und du hast ja gar nicht diesen ganzen Prozess des Abklebens und so mitbekommen. Nee. Und es war spannend und man hat ja manchmal so einfach ein positives Gefühl oder denkt so, okay, das ist heute so das Ding. Ja. Und das hatte ich auf jeden Fall bei der Arbeit auch und beim Entstehen einfach gemerkt so, okay, das wird auf jeden Fall eine starke Arbeit.
Ja. Also diese Bilder, nennst du sie selber auch Störbilder oder Testbilder?
Nee, eigentlich
Testbilder, ne, ja. Genau. Das ist das korrekte Wort. Also ein bisschen abgeleitet eigentlich von dem alten Testbild, was im Fernsehen war, wo irgendwie immer so der Hintergrund schwarz-weiß-grau war. Genau. Und dann immer eigentlich diese Farbkombo, ist die auch so in der Form? Also ein gelber Streifen, ein Türkiser oder so, dann knallgrün, blau. Und,
genau, also ich variiere das natürlich mittlerweile und verfälsche das, aber das ist auf jeden Fall, also meine ganze Kunst oder ich sag mal so das, was ich jetzt so in den letzten 10 Jahren irgendwie eher so im Bereich zeitgenössische Kunst umgesetzt hat, basiert eigentlich alles auf diesem alten Testbild, was ja eigentlich schon so ein Retro-Motiv ist, aber es gibt tatsächlich noch Länder, in denen das gezeigt wird. Ich hatte zum Beispiel, wann war das, vor 3 Jahren bin ich nach China geflogen zum Auftrag, nach Shenzhen, und bin ins Hotel abends irgendwie, hab den Fernseher angemacht und da lief dann tatsächlich ein Testbild so.
Krass, ne?
Also,
und du so, ey, die haben meine Kunst geklaut.
Nee, es wäre auf jeden Fall auch mal spannend. Ja. Es gibt halt auch einen Sammler, der wirklich diese ganzen Testbilder, also weltweite Testbilder gesammelt hat, sich mit dem mal auseinanderzusetzen und dann mal eine Serie zu den, also länderübergreifend oder weltweit einfach zu gucken, was es für Testbilder gibt und damit mal zu arbeiten.
Sind die sehr unterschiedlich oder hatte das Bild in China eine komplett andere Farbkomposition?
Nee, also es ging schon in die Richtung, aber es war schon anders. Ja. Also da wird auf jeden Fall variiert.
Ja. Ja, du hast ja mir ein wunderschönes Gastgeschenk mitgebracht. Inner Conflict, Markus Genesius, Wow 123, das ist ein Buch. Wann kommt es raus? Weil ich weiß noch nicht, wann der Podcast rauskommt.
Ja, also es wird jetzt Mitte Dezember.
Mitte Dezember, ja. Dann kommen wir relativ zeitgleich hier raus, um das zu promoten. Das ist jetzt ein Buch, was deine Graffiti-Geschichte von 1988 bis 2020 widerspiegelt. Das sind verdammt viele Jahre. Ich kann es nicht nachrechnen, weil ich nicht gut im Kopfrechner bin. Aber ich bin 77 geboren und ich bin werd jetzt 43. Also schätze ich mal, es sind sowas wie 33 Jahre, 32 Jahre, ja. Genau.
Also die älteste Skizze in dem Buch ist tatsächlich von 87. Mhm. Ist witzigerweise LL Cool J, Bad. Mhm. Und Story dazu ist, ich habe das bei Instagram gepostet, habe ihn verlinkt und er hat es tatsächlich geliked.
Er hat es geliked, ne? Ja, Shoutout an LL Cool J, der auf jeden Fall Liebe für die Hip-Hop-Kultur noch hat. So, ich meine, der wird bestimmt auf vielen Bildern irgendwo getaggt am Tag, ne? So. Also deshalb, wenn er was liked, dann muss er es wirklich auch liken.
Ja.
Ja. Und jetzt hast du dieses Buch hier rausgebracht. Da ist ja alles zu sehen von wirklich deinen Anfängen, erste Graffitis, dann auch wirklich illegales Graffiti, auch auf Zügen, bis hin einfach zu diesem, was du gerade sagtest, zeitgenössischen Kunstding mit den Testbildern und auch wirklich unterschiedlichste Stile. Also du baust auch so diese Kästen, da finden wir hier gerade mal so einen Kasten, weißt du ungefähr, wo die sind? Ah, hier, genau. Also du machst diese Teile mittlerweile auch als wie nennt man das dann?
Relief oder Relief. Das sind jetzt Acrylboxen, aber ich baue ja auch richtige Skulpturen, also genau. Die dann freistehend im Raum zu sehen sind oder aufgebaut werden.
Dann Teppiche.
Genau, Teppiche haben wir schon gemacht. Diese Reliefgeschichten, dann halt klassische Leinwandarbeiten, dann natürlich auch wieder Arbeiten zu dem Thema im öffentlichen Raum, wo ich dann wieder Bezüge zu meinen Leinwänden herstelle und dann wieder so Mosaikteilchen dann auf den Leinwänden widerspiegel. Ja. Also es ist immer so ein Kreislauf. Also ich bin nicht irgendwie auf irgendein Format festgelegt, sondern versuche halt auch wirklich irgendwie so einfach immer wieder zu switchen, dass das halt nicht langweilig wird.
Ja, klar. Wann merkt man das? Wie ist dann, weil gerade im Sinne von, du hast dann irgendwann so ein Stilmittel für dich entdeckt, was dir quasi ja auch von den ganzen Graffiti-Writern, die einfach nur in Anführungszeichen ihre Buchstaben malen, dann irgendwie so eine Berechtigung gegeben hat in einem anderen, mehr geldbringenden und mehr anerkannten Kunstmarkt stattzufinden. Und wenn man dann einmal so einen Stil für sich gefunden hat, so, dann muss man den ja auch ein bisschen bedienen. Also man ist ja irgendwann dann auch so ein Tick, so Sklave seines eigenen Images.
Ja, du kennst es wahrscheinlich selber. Ja. Wenn du ein Konzert spielst, so, dann wollen die Leute ja auch deine Classics hören. So und so. In die Richtung muss man sich das auch vorstellen, aber man muss sich da auch einfach frei von machen, weil du kannst nicht irgendwie wie so ein Dienstleister auf einmal arbeiten, sondern du bist halt Künstler. Und aber in Bezug auf das Testbild muss ich einfach sagen, dass ich habe noch so extrem viele Ideen zu dem Thema, dass das lange nicht ausgeschöpft ist, dass ich quasi mich nur reproduziere, sondern dass ich halt immer wieder neue Ansätze finde und immer wieder kleine Bausteine, die mich einfach mal weiterbringen. So. Ja. Und ab und zu, das sieht man ja auch irgendwie in dem Buch, der Titel ist ja Inner Conflict. Der Titel soll so ein bisschen widerspiegeln, diese Konflikte, die ich in mir trage, zwischen der Graffiti-Welt und der Welt der zeitgenössischen Kunst. Mhm. Weil ich natürlich immer wieder, also ich bin ja so sozialisiert, Hip-Hop sozialisiert, mit Graffiti aufgewachsen, habe ja kein klassisches Studium in dem Sinne abgeschlossen, wollte 95 studieren, wurde aber abgelehnt nach der Aufnahmeprüfung und bin so zwar so
wegen quasi, mangelndem Talent oder wegen eher zu sicherem Stil schon? Ist ja oft so, dass Leute...
Also 95 muss man sich halt auch vor Augen führen. 95 hatte Graffiti und Street Art und diese ganze Szene oder diese ganze Richtung ja noch überhaupt gar keine Credibility. Mhm. Das hat ja erst so 2000 angefangen, als so der erste Banksy-Hype entstanden ist. Heutzutage an der HFK sind, glaube ich, ich habe keine Ahnung, ich würde mal vermuten, 50% Leute, die aus unserer Kultur irgendwie entsprungen sind. Und es hat ein ganz anderes Standing. Und damals in der Aufnahmeprüfung wurde mir halt gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass ich einfach schon zu sehr verankert bin. Und ich habe aber, glaube ich, einfach, ich würde mich nicht hinstellen und sagen, hey, die haben irgendein Talent nicht erkannt, sondern ich glaube, ich habe es einfach im Dialog dann auch verpasst, denen konkret zu erklären, was ich halt tatsächlich dort will. Also nicht, dass ich denen zeigen will, hey, ich kann schon mit einer Dose super umgehen, sondern dass ich halt schon irgendwie andere Bildsprachen irgendwie mich damit auseinandersetzen will und dass das Ziel ist. Und das habe ich, glaube ich, damals einfach so in dem Gespräch nicht wirklich geschafft.
War dir das direkt bewusst? Weil ich finde das immer schön, wenn Leute so reflektiert auch sagen, so, das ist mein Fehler, weil man kann ja auch so lange denn so, und damals, jetzt habe ich es geschafft und wisst ihr noch, ihr habt mich nicht genommen.
Nee, also ich war natürlich irgendwie in den ersten Jahren auch derbe verbittert, was das anbelangt, so, und habe dann noch 2-3 Mal wirklich so eine Mappe dahin geschickt, aber die auch nicht wirklich vorbereitet und aufgearbeitet, dort abgegeben, und da kam es dann nicht mal mehr zu einer Einladung zu einer Aufnahmeprüfung. Witzigerweise war jetzt vor 2 Jahren, gab es eine relativ große Soloausstellung zum 30-jährigen Jubiläum und da kam witzigerweise ein Prof, der auch damals in der Jury saß, der hat sich auch die Ausstellung angeguckt, was ich halt sehr sympathisch fand. Aber wie gesagt, ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, irgendjemand hat irgendein Talent nicht erkannt oder wie auch immer. Manchmal sind es ja dann auch wirklich so Fügungen oder so gewisse Umstände, die dann dazu führen. Und wie gesagt, das Standing war früher auch ein ganz anderes. Und jetzt im Nachhinein oder rückblickend betrachtet, bin ich eigentlich total glücklich, weil dass ich diesen anderen Weg gehen musste. Weil hätte mir damals jemand gesagt, dass wenn du studierst, das ist halt wirklich nur 2% dann am am Ende schaffen, irgendwie von ihrer Kunst zu leben, ich glaube, das hätte ich als sehr abschreckend empfunden. Also ja, dessen war ich mir gar nicht bewusst so. Und so bin
Wobei die Zahl auf der anderen Seite von Leuten, die nicht studieren, die es denn schaffen, das ist ja bestimmt auch nicht viel größer.
Ja, das stimmt.
Also aber die Statistik ist nur nicht erfasst.
Nein, ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, dass das oder dass mich das ausmacht, wer ich jetzt bin, so, ich glaube, das ist ganz gut, dass ich den Weg gegangen bin.
Ja. Was war denn der Weg denn? Also nicht akademisch, sondern dann hast du einfach nur für dich gemalt.
Ich habe für mich gemalt, ja, genau. Und ich habe halt auch wirklich, wenn man jetzt hier von 32 Jahren spricht, es gibt wirklich, also ich habe in 32 Jahren einmal eine Pause gemacht, das war 2003. Da habe ich mich von der Mutter meiner großen Tochter irgendwie getrennt und zeitlang ist meine Stiefmutter gestorben so und da war für mich auf jeden Fall so, da hatte ich halt wirklich eine ziemlich harte Krise, aber das war so nach 3-4 Monaten war das vorbei und ich habe wirklich von 88 an bis in die heutige Zeit so viel gemalt und das ist halt auch das Schreckliche gewesen an diesem Buch, dass wir hätten irgendwie 10 Bücher fertig machen können.
Kill weil your man
einfach,
ne?
Ja, weil man einfach so also feststellt, dass man so viel auch wirklich an Output hatte. Ja. Ja, und das, aber wie gesagt, ich bin einfach glücklich, dass der Weg dann doch noch irgendwie geklappt hat und dass man einfach so quasi durch die Hintertür gekommen ist.
Ja, du warst ja neulich auch, als ich mit Sweet Uno bei mir in der Kunstwerkstatt eine Woche am Malen war, bist du auch mal einen Tag vorbeigekommen, haben wir eine schöne Wand noch draußen gemalt und du hattest uns auch das Buch schon mitgebracht in ungebunden, einfach nur so als so Doppelseiten, dann musstest du selber immer so umklappen und uns Sachen erklären noch dazu und weil ich mag es immer auch so, natürlich diese Zwischenschritte bei Sachen zu sehen und das Excitement, weißt du, du hattest es auch, kamst glaube ich an dem Tag oder hattest den Tag davor irgendwie aus dem Druck bekommen und man hat dann noch so dein Leuchten in den Augen gesehen so und dass du dich richtig gefreut hast, uns das jetzt zeigen zu können. Und wie viel Zeit ist denn da jetzt insgesamt in das Erstellen? Also klar, sind das jetzt 32 Jahre?
Ja. Also die ursprüngliche Idee für ein Buch ist vor 10 Jahren entstanden. Und ich habe witzigerweise bei der Recherche habe ich halt die ersten Sample-Seiten gesehen und die sind wirklich 2010 entstanden. Das Buch war eigentlich auch anders konzipiert, also weil ich einfach vor 10 Jahren ja auch noch irgendwie eher in der Graffiti-Welt verankert war. Mhm. Und das Buch war eigentlich so aufgebaut, ich habe zu Hause fertige Stories und Interviews von, ich denke mal, 35 Protagonisten so aus der weltweiten Szene. Aber irgendwann in dieser ganzen Entstehungsphase habe ich dann halt für mich entschieden, dass es doch irgendwie eher Sinn macht, den Fokus auf das zu richten, was jetzt gerade aktuell ist. Und weil ich da einfach viel intensiver mich jetzt gerade mit auseinandersetze. Aber ich wollte halt auch gerne wirklich, und das waren auch lange Streitgespräche mit meinen Mentoren, die mich bei dem Buch begleitet haben, wie zum Beispiel Daim und andere, waren es halt irgendwie lange Gespräche, ob man jetzt wirklich dieses Graffiti-Kapitel wirklich so ausführlich oder relativ ausführlich in dem Buch zeigt oder das noch reduziert. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt sehr glücklich darüber bin, dass ich mich dazu entschieden habe, das wirklich jetzt so zu machen, wie das Buch geworden ist, weil die Leute, glaube ich, so ganz gut chronologisch dann auch einfach diesen Weg mitgehen können und einfach auch dann über diese alten Skizzen, also man kann natürlich dann nicht so eine konkrete Entwicklung sehen, weil halt auch wirklich große Parts fehlen, aber ich denke schon, dass es irgendwie so einen Überblick gibt, woher ich komme so und wofür ich gestanden habe und auch wir haben halt ganz viele Classics. Ich habe eine Zeit lang oder relativ lange Bad den Namen gemalt, wo ich auch relativ erfolgreich mit gewesen bin. Und da sieht man halt schon dann irgendwie so diesen Weg, wie es dann tatsächlich zu diesen neuen Arbeiten gekommen ist. So.
Genau an dem Tag, wo du uns das den Test gezeigt hattest, hast du es auch schon angerissen und ist mir irgendwie danach noch ein bisschen im Kopf geblieben, was du gesagt hattest, dass du nicht ganz sicher warst oder weißt du, oder Leute, die abgeraten haben oder selber eben dieser innere Konflikt sich so ausgedrückt hat im Sinne von, ich bin nicht sicher, ob eigentlich mein Ursprungspunkt irgendwie jetzt für meine jetzige Audienz, also mein jetziges Publikum, so ein bisschen so ein Upturn ist. Und das fand ich irgendwie so krass. Also weißt du, weil ich auch weiß, wie sehr dein Hip-Hop-Herz schlägt. Und dadurch habe ich dann den Titel auch noch mehr verstanden und habe es irgendwie versucht, auf irgendwas bei mir anzuwenden und war so, nee, also ich spiele auch nicht mehr gerne jeden alten Song und so, aber generell, weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles eben so zusammengreift und es gibt keine Zukunft ohne die Vergangenheit und ohne die Gegenwart. So. Aber kannst du mal konkret für die Zuhörer erzählen, was wie der Konflikt ist. Also das ist ja so eine Wertigkeitsfrage, ne? Das ist so ein bisschen so akademische Kunst versus Street, was ja nur Rumgeschmiere ist, was dann vielleicht irgendwann mal, hast du genug rumgeschmiert, das einigermaßen gut aussieht, aber wie genau macht sich dieser Konflikt bei dir bemerkbar?
Der Konflikt macht sich auf jeden Fall bemerkbar, weil man natürlich sich immer wieder hingezogen fühlt zu diesen Style-Geschichten. Ich dann aber auch relativ schnell immer für mich merke, wenn ich dann tatsächlich, also weil ich halt auch super busy bin, so wenn ich dann mich halt irgendwie mit Freunden treffe und es tatsächlich dann dazu kommt, dass wir eine Wand bemalen, ich dann eigentlich schon, ich sag mal, wir streichen die Wand schwarz und ich habe dann meine First Lines gezogen mit einem schönen Cyan. An dem Punkt denke ich eigentlich immer so, okay, das reicht eigentlich schon. Also das, weil ich einfach so viele Stories schon erzählt habe mit den Pieces oder den Styles oder dem ganzen, ja, einfach dem ganzen Output, weil ich einfach schon so viel erzählt habe, dass ich eigentlich auch merke, dass ich da einfach zu viel erzählt habe und dass ich einfach diesen anderen Schritt machen möchte. Und bewusst ist mir das geworden, da waren wir irgendwie 2006 in Neuseeland, hatten eine kleine Ausstellung mit Smash aus der Schweiz, den kennst du ja sicherlich auch, der ja auch wirklich für zwei Dekaden so der Style-Master, also auf jeden Fall für mich ist so, und eine Szene oder die weltweite Szene auf jeden Fall mit seinem Style geprägt hat. Und wir hatten diese Ausstellung und ich war davor schon mal in Neuseeland und vielleicht habe ich da auch einen Zug bemalt, man weiß es nicht. Nichtsdestotrotz hat er scheinbar einen bemalten Zug gesehen und meinte, derjenige, der den Zug bemalt hat, würde den Style nie wieder besser machen können. So. Und da bin ich halt ins Grübeln gekommen so und dachte natürlich als erstes so, ach komm, kann ich jetzt nicht nachempfinden so die, oder kann ich jetzt nicht teilen die Meinung, aber im Nachhinein war das halt dann doch der Fall, dass ich für mich gemerkt habe, okay, ich meine, du als Sprüher versuchst ja schon irgendwie deinen Namen irgendwie in der ganzen Stadt zu platzieren. Das ist ja eigentlich wie so eine Marketingmaschinerie. Ja. Und irgendwann merkst du halt, okay, das ist dann nur noch die Kopie der Kopie. Also, und ich bilde mir ein, dass ich auch relativ viel schon ganz früh versucht habe, flexibel zu sein. Also indem ich halt so Fotorealismus zugelassen habe oder auch in die 3D-Richtung gegangen bin oder auch viel experimentiert habe, was gerade so in den Anfangsphasen, gerade jetzt, wo wir in Berlin sitzen, auf dem Weg her, ich halt noch überlegt, das ist früher, als ich hier in Berlin war, war das schon heftig, weil es gab halt diesen Ost-West-Konflikt. Mhm. Berlin war so eine Insel für sich.
Die hatten auch einen inneren Konflikt.
Genau, die hatten auch einen inneren Konflikt. Mhm. Berlin war halt so eine Insel für sich und wenn die Wessis hier rübergekommen sind, so, ja, ihr mit euren 3D-Styles oder so, das war halt völlig, das ging gar nicht klar so. Und ich habe relativ früh schon viel ausprobiert und ich habe dann einfach gemerkt, so, dass mich das einfach nicht mehr weiterbringt. Und
also vor allem explizit Namen, Buchstaben malen.
Genau, ne? Ja. Genau. Also ich zeichne immer noch unwahrscheinlich gerne und es ist auch eine Reihe, Ghost Letters nenne ich die. Wir haben halt so zwei Doppelseiten davon, zeigen wir halt auch in dem Buch. Ich zeichne immer noch unwahrscheinlich gerne so, aber es gibt mir einfach nicht mehr das, was ich jetzt auf diesem neuen Spielfeld irgendwie für neue Pfade entdecke. Und die zeitgenössische Kunst ist einfach so spannend, auch mit der Kunstgeschichte. Also ich war eigentlich nie an Kunst interessiert. Also auch im Kunstunterricht hatte ich immer miese Noten, ja, weil ich einfach keine Lust dazu hatte, das, was mir vorgegeben wurde. Und ich habe witzigerweise auch mal einen Kunstlehrer getroffen, nach Jahrzehnten, der sich so ein bisschen, ich will das jetzt ganz vorsichtig formulieren, so ein bisschen nach vorne gelehnt hat und gemeint hätte, er hätte uns von Anfang an supported so und hat halt auch so ein bisschen mitbekommen, dass man da erfolgreich ist. So. Aber das war nicht der Fall. So. Wir haben uns das alles selber beigebracht und wir haben das halt alles selber aufgebaut. So. Das ist halt ein Konflikt und der besteht einfach und man muss einfach gucken, wie man damit zurechtkommt. So. Und 2000 hatte ich meine erste Solo-Ausstellung in Bremen in einer Galerie, hatte da auch das große Glück, die aus Gemios aus Brasilien irgendwie mit zu involvieren. Und damals die Arbeiten, die ich dort in der Ausstellung gezeigt habe, das war halt noch so ein, wie soll man das sagen, so ein Kessel Buntes irgendwie. Das war so ein Potpourri aus diversen, ich weiß nicht, so fotorealistischen Gesichtern, 3D-Style. Also es gab kein Konzept und es gab auch keinen roten Faden. Und das macht jetzt einfach auch Spaß, sich hinzusetzen, okay, ein Konzept zu arbeiten und nach diesem Konzept dann einfach eine Arbeitsserie zu erstellen. So, und wie gesagt, ich fühle mich mittlerweile mehr, oder ich fühle mich auf jeden Fall wohler in den Atelierräumen als irgendwie an der Hall of Fame. Mhm. Also ab und zu habe ich dann schon Lust, auch als wir jetzt letztens irgendwie bei dir da im Studio gemalt haben, das war ja auch so, okay, das ist für mich halt wirklich immer so ein Zeitdruck. Ihr malt dann irgendwie so in 2 Stunden eure Bilder fertig und das ist cool, so, die haben halt Funk, diesen Boogie, aber meine Arbeiten leben eigentlich mehr davon, so, dass sie sehr detailliert sind und auch so ein bisschen detailverliebt und verspielter. Für mich ist das immer so ein Druck irgendwie, oh shit, jetzt muss ich in zwei Stunden hier irgendwie was abliefern, so. Aber gerade bei der Geschichte war es auch so, ich habe es dann einfach schnell gemacht und war dann auch mega happy so mit dem Style. Also du hattest ja auch dann irgendwie gesagt, so, hey, das fandst du irgendwie sehr frei und sehr... sehr locker und das kam genau auch rüber. So. Also so habe ich es auch in dem Moment empfunden, als ich es gemalt habe und als dann fertig war und solche spontanen Aktionen flashen dann auch einfach. Ja.
Ich weiß, dass wir haben ja auch im Sommer war das, ne, oder im Mai oder Juni haben wir so eine Riesenwand mit Sweet Uno zusammen in Heidelberg malen dürfen, in der stillgelegten Ami-Kaserne. Und da hatte ich auch so einen witzigen Moment da, weil du machst ja viele solche Sachen, wo einfach Sachen abgeklebt sind. Und dann habe ich so, hattest du gerade irgendwas abgeklebt und gesprüht und nicht so, ach, du machst das mit Abkleben? Und hast dich so ein bisschen beschämt umgedreht. So. Also als wenn, also ich wusste natürlich, dass du das machst und das war auch keine ernst gemeinte Kritik. So. Aber irgendwie, wie ist das mit diesem Hilfsmittel benutzen? Da gibt es ja auch im Graffiti so super unterschiedliche Herangehensweisen, so ein bisschen wie im Rap jetzt mit Autotune, ne? Ja. So, wo viele Leute sagen so, ey, ich finde das einfach pauschal scheiße, weil das Ding ist dafür erfunden worden, dass wenn du nicht gerade singen kannst, macht es deine Stimme gerade und das ist sozusagen fake, weißt du? Und ich finde so auf, okay, manchmal ist es fake, weil manche Leute wirklich auch durch Autotune scheiße klingen, bei manchen Leuten, die benutzen das als geiles Stilmittel. Genauso ist es ja mit Abkleben auch. Manche Leute kleben irgendwas ab, weil sie auch keine saubere Linie ziehen können. Ich habe dich schon unglaublich lange saubere Linien ziehen sehen. Das heißt, ich weiß das, aber dann wiederum so eine perfekte Kante, so auf so einer Größe kann man eben nicht, kannst du nicht einfach mit einer Sprühdose raufmalen, ne? Also wie hast du da irgendwie selber auch einen inneren Konflikt mal gehabt mit diesen Hilfsmitteln oder war es einfach immer also, zweckorientiert?
So? Genau, es war eher zweckorientiert. Also ich meine, heutzutage benutze ich ja dann Apple und kein C64. Ja. Also irgendwie war das mal in so einem Statement in der Backspin irgendwie ganz passend, hat es das umschrieben oder umrissen. Ich bin da eigentlich völlig entspannt. Also ich gehe einfach mit den Tools um, so wie ich meine, dass ich sie zweckgebunden einsetzen kann, wo sie dann schon irgendwie ein Hilfsmittel sind. Also ich klebe jetzt teilweise auch sogar meine Styles ab, aber nicht, weil ich das nicht kann. Also ich glaube, ich habe schon eine ziemlich gute Technik so und relativ sauber. Also wenn ich überlege, was ich so 88 für Bilder gemalt habe, da war auf jeden Fall auch die Technik schon relativ gut. So.
In 88 schon.
88 auf jeden Fall, mit den alten Dosen und ohne Banana-Caps. Ja, nein, aber
andere Challenge.
Ich denke einfach, dass man sich das zunutze machen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, was willst du damit erzielen? So. Also gerade bei den Bildern ist es ja auch darauf ausgelegt, dass du erst dieses Chaos stiftest und einfach diese wilden Layer übereinander setzt, aber dann, ich glaube, das macht die Arbeiten halt auch spannend, dass du dann halt dieses mathematisch saubere, detaillierte und das kannst du halt nicht mehr mit der Dose hinkriegen. Nee. Also du kannst halt schon relativ sauber arbeiten. Also wie gesagt, ich denke schon, dass meine Styles auch früher immer irgendwie relativ sauber waren. Aber zum Beispiel jetzt, wenn ich mal irgendwie einen Style male, dann klebe ich halt auch viel ab, aber nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich einfach auch die Buchstaben, die ich mittlerweile zeichne, dem will ich auch so ein bisschen den Funk entziehen. Also ich will halt wirklich, dass die so statisch und starr einfach wirken. Und das kannst du so am besten einfach erzielen.
Wie so Roboter, diese an der Wand sind so richtig krass technisch, also so technische Zeichnungen eher als jetzt so ein Free-Flow-Graffiti.
Genau.
So,
also das ist schon bewusst gemacht, dass man halt irgendwie, sag ich mal, so diesen Flow irgendwie dem Style entzieht und dass das halt wirklich statisch wirken soll. Also weil es halt auch so ein bisschen mehr in Richtung Architektur geht und das wirklich darauf ausgelegt ist.
Was waren denn deine Einflüsse? Weil wenn man jetzt so in dem Buch hier so deine alten Graffitis, ist natürlich wirklich straight Graffiti und auch, man sieht so auch immer, ne, so die 80er raus sozusagen, also eines der ersten Dinge, auch Uzi Does It habe ich da gesehen.
Genau, ja.
Und wie kam denn so dieser Schritt oder was waren so die Inspirationspunkte, um so zu dieses perfekte Ding also auch so?
Bremen war ja immer schon so eine kleine skurrile Insel mit verschiedenen Freaks. So. Und in Bremen war es eigentlich so vom...
Shoutout an die Freak Association Bremen übrigens, FAB, meiner Meinung nach die beste Deutschrap-Gruppe, die es je gab.
Auf jeden Fall. Aber ich bin halt so aufgewachsen und bin so sozialisiert, auch in dieser Graffiti-Szene, dass halt früh schon irgendwie wichtig war, sauber zu malen, eher so auf Technik und gar nicht so auf den Style irgendwie geblickt wurde. Das ist halt bei mir auf jeden Fall erst entstanden. Ich habe ja auch den Fehler gemacht, ich habe zwischen 88 und 93 immer wieder die Namen gewechselt. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung, 10 verschiedene 10 verschiedene Namen, habe mich da nicht festgelegt, was ja eigentlich unklug ist, weil wenn du auf einen Namen setzt, dann, also ich habe das ganz, hab das später immer wieder erfahren oder mitbekommen, wenn Leute dann gesagt haben, das war jetzt auch von dir, der Style auch, und habe mich ja dann erst irgendwie 93 auf den Namen Wow festgelegt und bin dann 95 nach New York und habe vor dieser New York Reise viel halt auch rumexperimentiert. Ich habe halt Mirko relativ früh kennengelernt, Dime und Lumit und war, was ich ja vorhin irgendwie schon mal gesagt habe, dass ich war halt schon relativ früh daran interessiert, auch sag ich mal so illustrativ verschiedene Wege zu gehen, irgendwie zu gucken, was kann man mit Fotorealismus machen, und war da halt irgendwie immer unsicher, was will ich jetzt eigentlich? Will ich jetzt Charakter malen? Will ich Styles malen? Und das Bewusstsein für Style ist eigentlich wirklich in New York entstanden. Ich hatte das große Glück, dass ich da halt auf die wirklich auf die Cool Cats getroffen bin, wie Ticket, wie die Tats Crew, die halt auch in dem Buch, ja. Die Tats Crew, die haben halt auch einen kleinen Beitrag geleistet, indem sie halt einen kleinen Text geschrieben haben. Also Sam 2, Mac, Ken und Seen habe ich halt getroffen so. Wow. Und die haben das schon irgendwie, und Cess auch nicht zu vergessen, so, die haben das schon irgendwie, oder FBA, die Jungs, die haben das schon irgendwie vorgegeben, also die Buchstabenwelt, an der ich mich orientiert habe, also wirklich so dieses klassische New York Boogie Down, ja. Style Writing. Das war für mich so, das waren auf jeden Fall für mich so Vorbilder. Mhm. Und dann habe ich halt auch irgendwie irgendwann gesagt, okay, ich male jetzt halt den Style Bad, erst mit A und dann mit E, weil ich das A halt irgendwie langweilig fand, und das habe ich ja dann wirklich so über 2 Jahrzehnte durchgezogen und habe das dann halt, habe das halt versucht irgendwie immer wieder weiterzubringen so. Hatte auch auf jeden Fall noch so Einflüsse von Bando, von dieser, also ich meine diese Generation. Und das war dann irgendwie so der erste Schritt, was das Stylewriting angeht. So. Und habe da dann versucht, das zu perfektionieren. Wir sind da auch relativ früh auf Jams eingeladen worden, in Deutschland, dann in Europa und dann auch weltweit. Und habe dann den Namen immer wieder quasi nach außen getragen. Aber wie gesagt, irgendwann kam dann halt dieser Schritt oder einfach diese Situation, dass ich gemerkt habe, okay, es bringt mich nicht mehr weiter und ich will jetzt einfach mal andere Wege.
Und bringt nicht mehr weiter dann wirklich im Leidenschaftssinne oder auch im Sinne von, du hast schon auf eine Karriere damit abgezielt, auch von früh an, oder also wie lange war es ein reines Hobby? Hast du noch irgendwie Ausbildung oder irgendwas?
Ich glaube, gerade in dem Bereich kannst du sowas nicht planen. Also kannst du auch keine Karriere.
Aber wie hast du denn dein Leben als junger Mensch sozusagen geplant? Worauf hast du denn hingearbeitet?
Das war eigentlich wirklich auf diese ganze Graffiti-Geschichte ausgelegt. Also ich habe halt eine kaufmännische Ausbildung gemacht, wollte ja dann studieren, habe dann auch zwischendurch Zivildienst geleistet und habe dann relativ lange in einer Textildruckerei gearbeitet, die halt relativ flexibel war von den Arbeitszeiten. Also so war ich dann auch immer ungebunden, konnte dann, wenn ich nach Neuseeland eingeladen worden bin, unbezahlten Urlaub nehmen, bin dann dahin geflogen und konnte mich immer relativ frei bewegen. Und hab dann einfach geguckt, in welche Richtung das dann geht. Mhm. Aber das war nie irgendwie geplant. Das ging alles so Step by Step. Und es gab natürlich dann auch so Zeiten, wo Graffiti nicht mehr so richtig populär war, aber wo ich dann trotzdem weitergemacht habe und trotzdem irgendwie daran festgehalten habe. Und nochmal auf diese zeitgenössische Kunst zurückzukommen. 2000 hatte ich, wie gesagt, diese Ausstellung. Und die wiederum war dann auch irgendwann dafür verantwortlich, dass ich für mich gemerkt habe, okay, ich bin noch nicht bereit, irgendwie auf diesem Medium Leinwand mich richtig auszutoben. Mhm. Und als dann dieser Schritt zurückkam, okay, ich will jetzt was anderes machen, habe ich halt überlegt, okay, was könnte man für sich einnehmen, was man mit dem Ductus Sprühdose in Verbindung bringt, weil ich halt nicht wirklich so diesen Style, den ich draußen auf den Wänden gemalt habe oder auf den Zügen, wollte ich nicht 1:1 auf eine Leinwand kopieren, weil das einfach eine andere Power hat. Also ja,
ich finde das auch super schwer. Habe ich auch gemerkt, als ich angefangen habe, Leinwände zu malen, dass das Level, was ich dann zu dem Zeitpunkt schon an Wand hatte, wo ich das erste Mal, so, weißt du, vor 2 Jahren oder so, also ich habe vor 4 Jahren wieder richtig aktiv angefangen, so, weißt du, regelmäßig zu sprühen und dann vor 2 Jahren vielleicht mit Leinwänden und dann echt gemerkt, so das, was ich auf Wand machen kann, kann ich null übertragen. Also das heißt immer, alleine wegen der Größe, ne, weil ich auf Wand viel größer mal und habe dann auch irgendwie gemerkt, dass meine Leinwände so komplett also anderen Stil haben als das, was ich auf Wand mal
irgendwie. Ich kann das auch nicht, wirklich begründen. Also ich habe zum Beispiel auch irgendwie Arbeiten von Scene auf Leinwand, da funktioniert es
da
auch.
Da funktioniert es hart, ne? Der macht genau das, was er.
Genau. Und das ist dann einfach so aus der Sicht des Fans. Also ich sammle halt, wie gesagt, auch so ein bisschen Kunst. Das ist auf jeden Fall auch so aus der Sicht, dass ich so Fan von seinen Arbeiten bin. Aber ich finde, sonst muss man halt wirklich gucken, dass man zu diesem Thema, also ihr schafft es ja auch, also du und auch Sweet Uno, einfach diesen Funk so cool auf eine Leinwand zu bringen, dass es halt trotzdem funktioniert. Und da, wie gesagt, habe ich meine Styles nicht gesehen, weil es einfach, wenn du am Zug bist und die Styles, die ich früher gemalt habe, das waren halt, die waren halt wirklich so auf das Panel-Format ausgerichtet. Ja. Die funktionieren halt auf dem Zug oder auch auf einer Wand, aber nicht irgendwie auf einer Leinwand. Das wirkt dann halt wirklich wie der Vogel, der im Käfig eingesperrt ist. Und da geht einfach diese Power und diese Energie, die du bei so einer Aktion einfach also die einfach irgendwie dann passieren, das verlierst du dann komplett. Und deswegen habe ich halt irgendwann gedacht, okay, ich will einfach den Duktus, also man sieht das ja auch an den Arbeiten, wo ich herkomme, ich will mit Drips arbeiten, ich will mit diesem Duktus der verschiedenen Strichstärken und so arbeiten. Das war halt auf jeden Fall für mich so eine Competition. Und ich weiß auch nicht mehr, wann ich über dieses blöde Testbild gestolpert bin, aber irgendwann dachte ich, als ich das gesehen habe, so hey, das könnte funktionieren.
Aber weißt echt nicht mehr den Initialmoment?
Nee, also ich habe jetzt in dem Buch die erste Arbeit dazu, die ist 2010 entstanden. Also es gibt jetzt seit 10 Jahren die Serie. Aber ich weiß nicht mehr, was der Ausgangspunkt war. Aber dachte dann irgendwann, okay, hey, dieses Testbild mit den Quadraten, mit den Rechtecken, dann die starke Form, der Kreis ist ja so eine der stärksten Formen, dann halt auch mit diesem Farbcode, das könnte es sein. So. Und witzigerweise gab es dann 2 Leinwände dazu. Die standen aber erst mal 2 Jahre, glaube ich, in meinem Atelier. Also ich habe 2010 auch ein Atelier angemietet und habe das erste Mal auch mit dem Gedanken gespielt, wirklich mich da mehr mit auseinanderzusetzen mit diesem Thema. Und die standen dann 2 Jahre im Atelier. Und dann habe ich einen Galeristen getroffen, der gesagt hat, okay, ich kann mir das vorstellen. Arbeite mal eine Serie dazu und dann haben wir eine Ausstellung organisiert und ja, seitdem ist der Stein ins
Rollen. Aber die 2 Jahre, wo die da rumstanden, war dir schon irgendwie klar, das ist was oder war es dir nicht klar und dann ist der Galerist zufällig reingekommen und du hast ihm Graffitis gezeigt und er so, nee, aber das macht dich zum Star oder wie?
Nee, also ich wusste schon, dass das hat auf jeden Fall Potenzial so. Hab mich dann auch mal das erste Mal mit einer Kunstkritikerin auseinandergesetzt, also haben uns halt kennengelernt und habe die dann ins Atelier eingeladen. Und da war es tatsächlich so. Also die hat halt erst Arbeiten bei mir im Atelier gesehen und diese erste Testbild-Leinwand hing bei uns zu Hause. Und dann sind wir halt tatsächlich vom Atelier zu uns nach Hause gefahren. Und da stand die halt davor und meinte so, boah, was ist das denn? So, und man hat halt gemerkt, okay, das hat halt auch auf jeden Fall so eine gewisse Energie und auch auf jeden Fall ein Potenzial. So. Und
was ich so interessant finde an den Dingern so, ist so, dass also auch gerade im Gegensatz zu deinen Styles, weil dein Farbcode, dein Farbgeschmack ist ja auch, weißt du, ist ja in beiden gleich präsent und dein Skillset. Aber meinst du, dass es vielleicht einfach auch so psychologisch irgendwas ist, sobald diese Buchstaben da sind, dass das Gehirn einfach was anderes macht? Im Sinne von, weißt du, man hat als Kind gelernt, ah, da steht jetzt was. Das heißt, ich kann nicht nur auf die Farben gucken, sondern ich lese automatisch inner Konflikt jetzt. Weißt du, auch wenn die so schön da eingebaut sind. Dass das Gehirn einfach anders reagiert auf Buchstaben und nicht sich so leicht fallen lassen kann in die Farb- und Formwelten, wie wenn man jetzt sowas anguckt, was komplett frei ist, wo gleich das Bild dir sozusagen sagt, hey, ich sag nichts aus, außer das, was du reininterpretierst. Ja. So. Und wenn du einen Schriftzug hast, dann ist es automatisch so, kannst du mich lesen? Ja.
Also das trifft es auf jeden Fall gut da triffst du den Nagel auf den Kopf. Also ich muss halt sagen, dass ich, seitdem ich mich damit auseinandersetze und damit beschäftige, ich viel befreiter wieder arbeiten kann, weil das einfach, also ich meine, du kennst das ja selber auch aus der Rap Welt. Im Prinzip haben wir uns ja auf eine Kultur eingelassen, die ja innerhalb der Kultur so viele Dogmen und Normen eigentlich schon vorgegeben hat. Das ist ja eigentlich total der Wahnsinn. So. Das ist ja eigentlich wie so eine Parallelwelt zur normalen Gesellschaft, aber eigentlich sind wir nicht viel besser als die normale Gesellschaft. Also weil es einfach da viele Schranken und Hass gibt, wo du dann denkst, okay, ich hab das doch gemacht, weil ich einfach was machen wollte, was ich machen wollte. Ja. So ohne dass ich irgendwie reglementiert werde oder so. Und bei der Geschichte ist es halt wirklich dann irgendwie dazu gekommen, dass ich wieder viel, viel freier arbeiten konnte und einfach ohne irgendwelche Vorgaben. Also beim Style hast du ja schon so gewisse Vorgaben, dass du ziehst deine Outlines irgendwann, nachdem du die Fill-ins fertig hast und dann eine Second und ein Background und ich kann hier machen, was ich will. Und ich kann auch irgendwie, ich hätte auch nach einem halben Tag gehen können und hätte sagen können, hey, das ist fertig. ich könnte dich jetzt aber auch rauswerfen und könnte nochmal 3 Tage dran arbeiten. Also ja. das ist halt, ja, das ist, es gibt mir einfach wieder viel mehr Möglichkeiten, mich auszulassen und auszutoben und meine Ideen umzusetzen. Und ich merke einfach, dass ich viel, viel, viel befreiter wieder bin und ja auch, das macht einfach irrsinnig viel Spaß. Also früher hätte ich mir das nie gedacht, dass ich mich mal mit konkreter Kunst oder mit den diversen Kunstrichtungen irgendwie auseinandersetze. Aber das ist halt auch wichtig, weißt, dass du halt guckst, okay, was für alte Meister gab es, welche Bezüge gibt es vielleicht auch zu den Arbeiten? Also gibt es ja auf jeden Fall auch Parallelen, wo man dann irgendwie darauf hingewiesen wird von einer Kunstkritikerin, die dann sagt, hey, guck mal da in die Richtung, guck da mal. Und viele von unseren Künstlerkollegen haben ja auf jeden Fall auch so, bauen ja auch Brücken zu Pop-Art, Op-Art, in diese ganzen Richtungen. So.
Op-Art?
Op-Art.
Was ist Op-Art?
Ja, es geht auch so in die Richtung reduziert, minimalistisch, muss mal gucken. Also da wirst du auch auf jeden Fall schmunzeln, wenn du da so die Arbeiten der alten Meister siehst. So. Da gibt es auf jeden Fall ganz viele Brücken und auch ganz viele einfach Designs, die heutzutage wieder verwendet werden. So. Ja. Und das finde ich ist halt auch wichtig, wenn man, sag ich mal, sagt, okay, sich bewusst dazu entscheidet, okay, ich will halt irgendwie eher in Richtung zeitgenössische Kunst gehen, dass man dann auch wirklich schaut, okay, was gibt es da und was gab es da schon? Und dann zu gucken, okay, ich will aber meinen eigenen Duktus, meine eigene Handschrift einbringen und dann guckt, dass man halt seine eigenen Bilderwelten schafft und ja einfach eine eigene Stilrichtung prägt.
Ich finde das interessant an diesem Kunstmarkt. Ich war ja auch bei deiner Ausstellung, die du mit deinem Städtische Galerie in Bremen, eine wunderschöne Ausstellung, wo ihr einzelne Bilder hattet und ein paar Collabo-Pieces. Und da habe ich mir auch eine wunderschöne Leinwand gekauft, die dann danach auch noch viele andere kaufen wollten, wie du mir immer wieder geschrieben hast. Irgendwann war ich so auf, okay, Digga, wenn du sie zurück willst, sag doch einfach so. Ich weiß, du hast mir einen guten Preis gemacht, hättest sie vielleicht teurer verkaufen können, aber ich habe den richtigen Geschmack gehabt. Mir so.
Ja, auf jeden Fall.
Und da war auch ein Künstlergespräch an dem Abend. Ich kam so ein bisschen spät, kam dann genauso rein, habe mich dann die letzte Reihe gestellt und dich und deinem da gesehen, auch mit einer Dame, glaube ich, die euch, oder ich weiß nicht, ob es eine Frau oder Mann war, der ich interviewt hat, so zu diesem.
Ja, ich glaube, es waren zwei.
Genau, oder? Und dann war, und da ist mir auch aufgefallen, diese Bezüge, die du gerade sagtest, nicht Kissenbezüge, sondern so Bezüge zu vergangenen Malern, dass irgendwie hat das in dieser Szene auch so einen Beigeschmack von so, okay, es ist alles wichtig, aber man muss auch extra darüber reden, ne? Also es ist so ein bisschen so, du bist auch automatisch in der Welt ein wertigerer Künstler, wenn du einfach, du könntest das jetzt so gemalt haben, ohne irgendeinen Bezug im Kopf zu haben, einfach nur, weil du, weißt du, Crack geraucht hast vorher zum Beispiel oder Crystal Meth oder so, weißt du, wenn das jetzt, ich weiß, du bist ein sehr drogenfreier Mensch, aber es könnte ja sein, weißt du, dass so ein Bild, wenn jemand drauf guckt, dass er so denkt, boah, der Typ muss derbe auf Drugs sein, weißt du, wenn er solche Bilder im Kopf hat. Und dann setzt du dich aber dahin, hast das Ding auf Crack gemalt, weißt du, im Delirium. Und dann setzt dich aber hin und sagst, ja, und ich sehe da auch Bezüge zu diesem und jenem und bringst da einfach so eine intellektuelle Interpretation rein, die es dann für Leute in der Welt auch ein bisschen wertig macht. Also irgendwie weiß ich das, also weil ich bin ja auch im Rap, ich bin ein unglaublicher Nerd, ich bin, weißt du, ich hab ein komplettes Fachwissen von dieser Kultur im Kopf. Ja. Und trotzdem ist am Ende, Rap ist geil, weil es eben nicht sich über, weißt du, diese Intellektualität definiert straight up, sondern, weißt du, das, was Rap wirklich geil macht, ist diese Grundaussage und die Kraft, die du rausziehst. Ja. Du kannst danach theoretische Konstrukte dir aufbauen, so groß du willst, und das alles intellektualisieren. Aber der Grundgedanke ist eigentlich Soul. Und so ist ja irgendwie so mit Graffiti auch, ne? So, und also hast du manchmal schon auch das Gefühl, so, dass du irgendwie so ein bisschen auch eine Rolle spielen musst, um in der Welt mitzuspielen?
Also ich würde jetzt nicht sagen, eine Rolle spielen, aber es ist schon eine andere Welt, sagen wir es mal so. Und es ist auf jeden Fall auch wichtig, sich damit, wie gesagt, wie ich es eben schon erklärt habe, so damit auseinanderzusetzen. Also ich für mich persönlich finde das schon wichtig. Und ich finde es auch spannend, wenn, sag ich mal, eine Kunstkritikerin oder ein Kunsthistoriker über meine Arbeiten schreibt.
Ja.
Das finde ich schon wichtig.
Klar,
einfach, aus dem Blickwinkel, wie das interpretiert wird. Mhm. Und das finde ich ja auch allgemein an Kunst irgendwie wichtig. Ich habe natürlich als Künstler meine Ideen, aber ich finde es auch immer wieder spannend. Und ich finde, man muss da auch loslassen können, dass jeder für sich so seinen eigenen Spielraum haben darf, wie er so ein Bild irgendwie empfindet oder was er dazu denkt oder wie auch immer. Weil es gibt ja etliche Interpretationsspielräume dahingehend.
Aber findest du eine Kunstkritikerin jetzt als Beispiel, wenn die in dein Atelier kommt, findest du es auch gut, wenn die alles zerreißt?
Also so, oder bist du nur also dann, ich, also findest du es gut, weil du hauptsächlich gut angekommen bist bei denen?
Nee. Also ich finde schon, also das darf nicht nur von der einen Seite kommen, sondern es muss
also nimmst du dann noch ernst? Also wenn da irgendeine so sehr intellektuelle Person reinkommt, die vielleicht ein bisschen steif aussieht, die safe, weißt du, nicht auf einer Hip-Hop-Jam je gewesen ist, aber du kannst trotzdem dann sagen, so okay, das macht aber Sinn, was du sagst, weil dein Bildungsstand zu diesem Thema dich berechtigt, meine Kunst zu bewerten. Also das kannst du wirklich so...
Ja, aber also ich kann ja auch meine Arbeiten vertreten. Also ich finde, Kritik ist auch immer wichtig. Hm. Weißt du, ich finde, es wäre ja schlimm, einfach sich nur mit Leuten zu umgeben, die einem nur auf die Schulter klopfen. Ja, das war ja auch ein Grund, warum ich dieses Feld verlassen habe. Ja. Ich hätte ja da so gnadenlos weitermachen können und habe immer meine Props bekommen. Ich hatte eine witzige Geschichte zu dem Aspekt. In einer Ausstellung hatten wir ein Fernsehteam da und dann hat die Dame, die Einführung gesprochen hat, die hat einen Einwand gebracht, weil die Journalistin meinte so, boah, du bist ja jetzt mega erfolgreich und hat das halt total gefeiert und ich habe mich natürlich darüber gefreut, aber die Kunstkritikerin, die hat dann gesagt, er ist vielleicht auf seinem alten Spielfeld, da ist er halt bekannt, da ist er vielleicht weltweit bekannt, aber was zeitgenössische Kunst angeht, steht er gerade am Anfang. Ja. Bin ich halt ein Rookie so und das fand ich aber gar nicht schlimm, finde ich gar nicht schlimm, weil das ist ja auch entspricht ja auch der Tatsache so. Ich bin jetzt 46 und ich sehe mich wirklich noch am Anfang meiner Karriere oder auf jeden Fall meines künstlerischen Schaffens. Weil ich habe ja auf jeden Fall, also ich will mindestens 90 werden. Leider ist den meisten aus meiner Familie das nicht vergönnt. Die sind alle relativ früh schon gestorben.
Ja, das war ja, bevor es irgendwie Chips-Implantate gibt, die uns alle am Leben halten. Also wir können für immer leben, Bro.
Das ist alles gut. Nichtsdestotrotz, ich will ja 90 werden. Und dann bedeutet das ja, dass ich nochmal fast 45 Jahre vor mir habe. Also das ist gerade so.
Und dann muss man ja noch mit einbeziehen, dass ganz viele Künstler ihren Peak haben, also visuelle Künstler nach dem Ableben ja auch. Ne? So hat es die Vergangenheit uns auf jeden Fall gelehrt. Das heißt, du lebst jetzt ja schon sehr gut davon so und bist irgendwie auf der Welt unterwegs und das wird ja hoffentlich dann die nächsten 45 Jahre, 44 hast du übrigens nur noch, wenn du 90 werden willst, die nächsten 44 Jahre dann auch noch so bleiben, aber vielleicht wird es ja danach, weißt du, so, dann für die Ur-Urenkel und so, dass die dann so auf Hallo, wir können in der Villa wohnen, weil mein Opa, Uropa Testbilder gemalt hat.
Ich finde halt, dass das nicht erstrebenswert ist, also die Villa oder so. Aber ich finde es wichtig, dass du halt von der Kunst, die du machst, dass du da halt überzeugt von bist. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch irgendwann in den Arbeiten wieder, dass wenn du, sag ich mal, dich auch versuchst, so ein bisschen frei zu machen von diesen wirtschaftlichen Zwängen oder wie auch immer, denn das ist ja schon das, was wir machen. Also du hast ja auch das große Glück, dass du mit deiner Rap-Kunst irgendwie, dass du davon leben kannst. So. Und es ist halt auf jeden Fall erstrebenswert zu gucken, dass man sich davon frei macht, weil ich glaube, es ist einfach derbe wichtig, weil sich das sonst in den Arbeiten widerspiegelt. Ja. Also du musst halt gucken, dass man da, oder man muss halt schauen, dass man da wirklich eine Balance findet, irgendwie zwischen seiner Kunst und irgendwelchen Vorgaben oder wie auch immer, du hast es ja vorhin angesprochen, das sollte halt nicht der Fall sein. So. Ja. Und ich will auf jeden Fall, ich habe halt noch so viele Ideen, auch zu dem Thema. Und es gibt halt auch schon wieder neue Ideen, Ansätze, die auf jeden Fall auch in der Zukunft, die ich umsetzen will, die vielleicht auch wieder so ein bisschen in die Graffiti-Welt rücken so, also oder gerückt wird. So. Da muss man einfach gucken, was sich so in der Zukunft irgendwie ergibt.
Ja, eine Sache, die mir auch immer im Kopf geblieben war, ist, dass du hast öfter in Marokko was gemacht. Da gibt es einen Kunstsammler, wie nennen die sich?
Mäzen, ja.
Wie schreibt man das?
M-A-Z-E-N.
Okay, und ein Mäzen ist ein Kunstförderer sozusagen, ne? Genau. Und ein Kunstsammler?
Sowohl als auch.
Genau. Und ich weiß nicht, ob ich sie durcheinander kriege. Du hast auf jeden Fall da super viel für den gemalt. Also der hat dich öfter eingeflogen, so dann malst du da irgendwie ganz viele Bilder. Und die sind dann aber für seine Sammlung? Oder wie
war das? Nee, das ist also so, die künstlerische Leiterin hat mich mal auf einer Ausstellung in Toulouse entdeckt. Irgendwie. Oder was heißt entdeckt? Die hat mich halt gefragt, ob ich Interesse habe, mal an diesem Projekt teilzunehmen oder mal nach Marokko zu kommen. Und dann habe ich halt wieder zugestimmt. Und dann bin ich da hingeflogen. Und das ist so, der hat halt 25 Kilometer außerhalb von Marrakesch hat der halt ein Anwesen mit einem eigenen Museum, mit Atelierräumen. Keine Ahnung, also da wird für dich gekocht, Wäsche gewaschen, also man kann sich da wirklich 3 Wochen lang, also Minimum sind immer 3 Wochen, was dann natürlich auch ein ganz langer Zeitraum ist, wenn man Familienvater ist, so, ich versuche da immer nur so 2 Wochen draus zu machen, aber nichtsdestotrotz, das letzte Mal waren es auch 3 Wochen und du hast dann da einfach vor Ort die Möglichkeiten, Arbeiten zu erstellen. Dann gibt es halt nach einem gewissen Zeitraum eine Ausstellung Und es ist halt so, dass ein Teil der Arbeit in seine Sammlungen geht und ein Teil wird halt verkauft und du bist halt als Künstler dann auch irgendwie dran beteiligt. Und das ist natürlich irre. Du hast halt einfach die Möglichkeiten, also weil die stellen dir halt irgendwie die Möglichkeiten, dass du mit Stahl arbeiten kannst, also auch so mit Materialien, die du so im eigenen Atelier vielleicht jetzt nicht verwenden würdest. Ja. Und die haben halt Möglichkeiten, einfach Ideen umzusetzen. Und es ist super spannend.
Vielleicht habe ich die Story noch mit einer anderen gemixt, und zwar irgendwo meintest du mal, dass du mal eine Ausstellung hattest und am ersten Tag die Tür geht auf, jemand kommt rein und sagt, ich kaufe alles.
Ach so, ey.
Und dann hast du aber erfahren, dass es für seine Sammlung ist und dann warst du so ein bisschen
das
so...
Das war nicht meine Arbeiten, sondern das war auch dort in Marokko. Ja. Dann Tilt, das sagt ihr wahrscheinlich auch was aus Frankreich, Tilt, Phoenix und ich glaube Cédric Crespel, drei französische Künstler, die hatten dort in dem Museum die Ausstellung und dann ist der König von Marokko... ist halt zur Ausstellung gekommen und hat gesagt, bitte alles einpacken.
Und dann aber auch wirklich für Lagerung. Ne? Es gibt ja auch so Leute, die so dann Kunst kaufen und jetzt nicht aufhängen, sondern dann wirklich einfach in perfekt temporierten Lagerhäusern lagern und einfach nur darauf abzielen, dass hoffentlich dann mal, wenn du ablebst oder dass du irgendwann mal, also der Artist dann mal richtig durch die Decke geht. Und ich weiß nur, dass du darüber irgendwie erzählt hattest und da hatte ich mir vorhin nie drüber Gedanken gemacht, weil irgendwie, ich habe eh erst eine Ausstellung gehabt und Bilder verkaufen ist bisher irgendwie jetzt eh nicht so ein großer Fokus, außer dass ich langsam so viel habe, dass ich, weiß noch, sie loswerden muss.
Ich würde heute gerne eine mitnehmen.
Ich wollte dir eh noch, ich schulde dir ja noch eine. aber genau diesen Gedanken fand ich so interessant, dass ja wirklich auch, man macht als Künstler was, damit es irgendwie, also ein Song, damit er bei Leuten zu Hause läuft oder im Auto oder im Club und als Künstler, damit dein Bild irgendwo hängt und Leute erfreut und dann kannst du es aber vielleicht für den Preis verkaufen, dass du gut von lebst, aber steht einfach irgendwo eingelagert, so falls du mal was wert bist. Das ist auch crazy, ne?
Das ist auf jeden Fall crazy und das war für mich auch am Anfang eine ziemlich merkwürdige Erfahrung, als dann so die ersten Bilder verkauft worden sind, weil das ist so ein bisschen so, wie du gibst deine Kinder weg. So. Ja. Du lässt halt was los, was du geschaffen hast. Ja. So. Auf der anderen Seite habe ich dann irgendwann natürlich so ein Bewusstsein entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, es ist natürlich manchmal strange, dass wenn man dann so tatsächlich als Spekulationsobjekt gesehen wird und Leute dann was kaufen, weil sie denken, okay, irgendwann geht das vielleicht nochmal richtig durch die Decke oder irgendwann, also du hast ja eigentlich immer dann schon so eine gewisse Preissteigerung. Das ist natürlich so ein bisschen komisch, so wenn du weißt, okay, da werden die Sachen dann weggeschlossen. Und im Umkehrschluss finde ich es dann immer sehr sympathisch, wenn du dann zum Beispiel bei einer Ausstellung hatte ich das einmal, da habe ich irgendwie so eine Serie von Zeichnungen verkauft und da kam dann ein relativ junges Mädchen an, das war eine Freundin von einem Bekannten und da wusste ich, okay, die ist auszubilden, ne? Und die hat dann trotzdem gesagt, okay, ich will diese Skizze für 600 Euro, glaube ich, kaufen. Und das finde ich halt, das finde ich halt auf jeden Fall auch sehr sympathisch, wenn die sich wirklich so ein Jahr wahrscheinlich irgendwie sich das erspart so und dann die Skizze kauft so. Das fühlt sich halt gut an. Auf der anderen Seite, wie gesagt, irgendwann lernt man halt auch die Kinder gehen zu lassen. So. Man muss da auch irgendwie realistisch sein. Also was du eben schon gesagt hast.
Ja, sonst hast du irgendwann halt einfach 70.000 Leinwände zu Hause, die du eh nicht mehr angucken kannst.
Und es fühlt sich halt einfach gut an, weil das halt auch, es ist ja natürlich auch eine Wertschätzung der Kunst gegenüber, wenn jemand sagt, hey, ich kaufe jetzt die Arbeit und möchte gerne, dass die Arbeit in unserem Haus Platz findet. Die Leute umgeben sich, also auch du umgibst dich ja hier mit dem Bild. Ja. Das ist dann schon was Positives, weil du hast ja auch gesagt, so, du kannst dem immer wieder was abgewinnen. Und ich sehe das einfach mittlerweile total positiv und kann auch auf jeden Fall, auch wenn dann im ersten Moment man denkt, okay, die Arbeit ist richtig gut geworden, so, aber das gehört einfach dazu. Also da muss man
nicht lassen können. Man muss sie gehen lassen auf jeden Fall irgendwann. Ich bin ja auch hier in dem Buch drin, habe ich gesehen. Mal sehen, ob ich mich finde. Ich habe mir keine Dings da gelegt. Auf jeden Fall die erste Leinwand, die ich mir je gekauft habe, also so was irgendwie, weißt du, jetzt nicht nur, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir irgendwann mal, weißt du, so im Urlaub irgendein Street-Art-Ding oder so für 30 Euro gekauft, aber das erste Mal, wo ich so über irgendwie 1.000 oder 2.000 Euro ausgegeben habe für eine Leinwand, war tatsächlich für die von dir, die in meinem Studio in der Kunstwerkstatt hängt. Und es war für mich auch eine Hammer-Lernerfahrung zu sehen, was es wirklich bringt, also wie viel es mir gibt, echte Kunst zu haben, die von Künstler ist. Also ich könnte mir natürlich auch selber meine ganze Bude vollmalen, habe ich auch, aber gerade jetzt hier, so ist einfach, in den ganzen Raum ist ein Bild von mir und der Rest ist einfach von Leuten, die mich inspirieren. Und das macht auch nochmal so einen krassen Unterschied, wenn du wirklich, weißt du, auf den Leinwänden so siehst die unterschiedlichen Farben und also die unterschiedlichen, weißt du, so Texturen, und du weißt einfach, es ist echt, und du siehst so, dass der Mensch das da reingesteckt hat, und du bist ja auch ein extremer Kunstsammler, so schickst mir jede Woche irgendwie, guck mal hier, die Figur kann man sich gerade da und da bestellen, so. Und
ja, ich habe aber das große Glück, ich kann ja auch immer mit Künstlerkollegen tauschen, also daher ist das schon eine sehr komfortable Situation.
Aber trotzdem investierst du ja auch irgendwie viel, also es ist ja nicht nur so, dass du irgendwie auf diesen Kunstmarkt abgezielt hast, denn irgendwie in die Contemporary Art Welt gekommen bist und jetzt in der Villa lebst und weißt du so, das ist, sondern du liebst und lebst ja auch diese Kunst und investierst ja auch viel, viel zurück. Erzähl mal so zu deinem Sammler so
also Feeling. Also hatte ich ja eben schon gesagt, so, also ich habe natürlich das große Glück, dass ich halt viele Künstlerkollegen kenne und ich würde nie vor dem Hintergrund mir eigentlich was kaufen, dass ich jetzt hoffen würde, okay, das muss jetzt mal irgendwann sehr viel wert sein. Also man hat, glaube ich, ein Gespür dafür. Hab nicht so das große Glück wie mein Cousin, der 2000 Banksy sich gekauft hat, Lithografie so. Aber man kauft, oder beziehungsweise man tauscht dann irgendwie mit Leuten, wo man halt auch irgendwie die Arbeiten einfach feiert. So. Und ich habe jetzt das erste Mal tatsächlich auch eine eigene Arbeit bei uns zu Hause mal aufgehängt. Ich hatte noch nie eine eigene Arbeit.
Einen Kasten, hast du gesagt, ne?
Genau. Ja. Weil ich das einfach mir nicht vorstellen konnte, wie sich das anfühlt. So. Und die Arbeit hat jetzt tatsächlich auch einen präsenten Platz. Und ich muss sagen, dass es wirklich eigentlich eine sehr coole Erfahrung ist, weil man, wenn du da relativ oft drauf guckst, einfach viel mehr neue Ideen entwickelst. Also ich habe jetzt schon, das wird auf jeden Fall eine Fortführung von dem Objekt geben, dass ich das nochmal auf eine ganz andere Ebene irgendwie heben werde. Und das ist einfach auch bereichernd. Aber wie gesagt, ich kann dich da nur unterstützen irgendwie mit deiner Meinung. Kunst bereichert ungemein, also Kunst, Kultur. Das ist einfach, ja, weiß nicht, vom Lebensgefühl, Das bringt einem auf jeden Fall sehr, sehr viel.
Und ich glaube, die Regel ist auch vielen Leuten, glaube ich, bekannt, weißt du, dass Kunst und Kultur allgemein wichtig ist. Und ich kenne eben auch viele Leute, die gerne auf Konzerte gehen und die gerne irgendwie ins Theater gehen oder mal in die Oper oder was weiß
ich. Ich meine, wir merken ja jetzt gerade, wie uns das allen fehlt.
Ja, genau. Aber ich finde, trotzdem ist da visuelle Art noch nicht so angekommen. Also zum Beispiel von allen Rappern, die ich kenne, kenne ich keinen anderen, der jetzt irgendwie zu Hause, weißt du, der irgendwie mal Geld investiert hat in Visual Art.
Ich bekomme das halt schon irgendwie mit bei Freunden und Bekannten, die halt auch mit uns irgendwie groß geworden sind, die diese Kultur mit begleitet haben, aber dann irgendwann gesagt haben, okay, ich werde jetzt Arzt oder keine Ahnung, dass die mittlerweile auch so ein Gefühl dafür entwickeln und auch Interesse daran haben. Ja. Also da denke ich schon, dass irgendwie so parallel Freunde und Bekannte auf jeden Fall auch mittlerweile dafür sensibilisiert sind für das Thema. Aber ich sag mal, in den USA ist das, glaube ich, schon viel gängiger. Ich meine, du kennst ja auch hier Alicia Keys und ihren Mann.
Nee, hab noch nie gehört.
So, die supporten das ja auch so. Ja. Und da gibt es auf jeden Fall, also da ist dieses Thema auf jeden Fall schon viel länger präsent, dass halt Kunst auch irgendwie.
Genau. Aber eben auch, weil Leute in der Öffentlichkeit, wie genau Swiss Beats, ne, der wirklich einfach so seine Plattform nutzt und dann mit Bacardi, glaube ich, zusammen diese No Commissions gemacht hat, auf der ganzen Welt in großen Städten, riesen Kunstausstellungen, wo er die Künstler kuratiert und eigentlich die 50%, die Künstler an die Galeristen abgeben, übernimmt dann der Sponsor. Und das war echt so mega Win-Win-Situation. Also ich habe auch durch ihn super viele Künstler kennengelernt, denen ich jetzt auf Instagram folge. Zum Beispiel auch die Chanel Rose heißt sie, die hat jetzt das neue Busta Rhymes Cover gemalt war irgendwie vor 3 Jahren oder so mal bei so einer No Commissions von ihm in New York und hatte irgendwie 400 Follower oder so. Und ich habe der dann gefolgt, die malt mit Ballpen, so riesengroße, krasse Gesichter und Masken und so, weißt du. Und das ist dann auch geil, die Entwicklung zu sehen, weißt du. Auf einmal ein paar Jahre später, so nachdem man so einer Künstlerin folgt, malt die das neue Busta Rhymes Cover und dann schließen sich da irgendwie wieder Kreise. Und das ist ja aber auch, weil eben Leute in der Öffentlichkeit, man braucht ja mal, weißt du, wenn nur Rapper immer darüber über sich reden, so, dann macht es ja Rap nicht größer, weißt du? Es macht Rap größer, wenn jemand von anders, weißt du,
wenn so Impulse von außen.
Genau, wenn Impulse von außen sagen, ey, das ist krass. Und ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig. Also meinst du, dass genug Leute schon das gecheckt haben, dass es ihr Haus, also weil man gibt eben für so viele Sachen Geld aus und irgendwie glaube ich, das war auch bei mir für meinen Kunstverkauf auch mein großes Problem. Ich weiß nicht, wo ich den Wert ansetzen soll, weißt du? So, weil dann habe ich irgendwie gehört, viele haben diese Regel irgendwie Größe des Bildes mal deinem Künstlerwert. Also und genau, den kannst du dann irgendwie so ansetzen auch. Da hat mir dann irgendjemand mal gesagt, ja, also bei dir würde ich sagen, weil du hast noch nicht so lange gemalt, aber bist als Rapper bekannt, ist mal 13 oder weißt du? Und ich sage, gut, ich bin 13, das Crew, das ist auch nice. Aber, aber letztendlich habe ich das dann hochgerechnet. Ich war so auf, okay, bei manchen Bildern macht es Sinn. Da weiß ich, dass ich so viel Zeit da reingesteckt habe und das so geil geil finde, dass ich das für 3000 verkaufen würde.
So kannst du es nicht bewerten. Es ist ja wirklich so.
Aber wie bewertet man es? Also zum Beispiel, lass mich mal ein Beispiel nehmen. Bei deinen Leinwänden, bei den Störbildern, in der Größe, wo ich mir das hier gekauft habe, das kann man hier, erstmal das Bild im Bild, also diese Wand ist hier. Und dieses ist die Leinwand, die ich mir in Bremen gekauft habe, bei deiner Ausstellung. Und da gab es in der gleichen Größe Leinwände, die ganz schwarz waren, wo nur so ein paar Farbpunkte drin auftauchten. Also es kann ja sein, dass du da genau das Bild drunter gemacht hast und dann wieder schwarz drüber gemacht hast, ein paar Punkte. Aber für mich, ich habe mir das gekauft und hätte nie das gleiche Geld ausgegeben für so ein schwarzes Bild, weil es für mich nicht aussieht, als wenn, Bild genauso teuer?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, krass.
Also du hast es ja eben schon so einigermaßen richtig erklärt. Also du nimmst immer irgendwie Höhe plus Breite, die Höhe plus Breite und dann mal den Faktor. In dem Fall hat derjenige, der dann gesagt, dass der Faktor bei 13 ist so. Und dieser Faktor ergibt sich eigentlich dadurch, was du für Ausstellungen hattest. Ja. Und das machst du halt auch in der Besprechung mit einem Galeristen, wenn du dich mit dem zusammensetzt. So. Und dann kannst du halt immer den Preis nach diesem Faktor errechnen. Ja. Und dann, ja, also man kann nicht danach gehen, da habe ich jetzt mehr investiert oder nicht. Also ich zum Beispiel gefühlsmäßig finde diese schwarze Serie, die du, glaube ich, angesprochen hast, super stark.
Ja.
Also ja, auf jeden Fall, weil das war mal wieder ein Step in so eine völlig andere Richtung. Ja. Und von der Wertigkeit würde ich sagen, bewegt sich das auf einer Ebene.
Ja, klar. Und das ist eben da, wo Geschmack einsetzt einfach, ne? Wo es nur ein Geschmack ist. Weil ich meine, manchmal ist es so.
Das finde ich, ist aber auch wichtig.
Dass man
muss den eigenen Geschmack.
Zuschauer was reininterpretiert, was ihm vielleicht gar nicht stimmt, weißt du? Für mich sieht das einfach irgendwie, also zieht mich nicht in so tiefe Welten wie das. Und dann bin ich so auf, okay, ist geil, aber,
weißt du? Ja, aber das ist so. Also, als Künstler, du kennst es ja auch irgendwie als Musiker, also du willst dich ja weiterentwickeln und es wird mich jetzt nicht befriedigen, jetzt die nächsten 30 Jahre dann die Testbilder in diese Richtung zu malen, sondern du musst ja irgendwie dich schon weiterentwickeln so und man sucht sich dann natürlich immer einfach immer neue Lösungsansätze und immer neue Wege, wie man das Thema wieder neu aufbrechen kann oder wie man da irgendwie wieder neu rangehen kann und dann entstehen halt solche Steps und die sind aber genauso wichtig oder die sind ja wahrscheinlich mit genauso viel Ideen verknüpft oder der geistige Zeitaufwand ist mindestens genauso. Von daher, wie gesagt, kannst du nicht sagen, okay, da habe ich jetzt nur ein bisschen mehr dran gearbeitet, also auch wenn es vielleicht für den Laien aufwendiger aussieht, als wenn da jetzt nur so 3 Punkte drauf sind und da habe ich aber genauso viel investiert. Ja, okay. Und deswegen muss man halt sich da irgendwann festlegen und danach wird es einfach beurteilt. Aber nicht irgendwie, die ist jetzt hier, keine Ahnung, 2 Meter groß, vielleicht ist da auch in der Mitte nur ein weißer Punkt und hat für mich genau die gleiche Wertigkeit.
Ja.
Weißt du? Weil einfach meine Idee, mein Konzept, was dahinter steckt, ist einfach so ausgearbeitet, dass man sagen kann, okay, das ist einfach ein gleichwertiges Kunstwerk.
Ja, das ist super interessant, finde ich auf jeden Fall. Du wurdest ja auch mal erwischt beim Sprühen, ne? Ist mir zu Ohren gekommen, weil ich hatte einen Klassenfreund früher, der mir dann mal erzählt hat, dass er beim Sprühen erwischt wurde mit einem Kollegen aus Bremen und dann auch ein paar Jahre lang irgendwie da, glaube ich, ein bisschen abzahlen musste und so. Und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt und du so, ach übrigens, weißt du, dass ich das bin, mit dem Dingsbums damals erwischt wurde. Und einfach nur, damit wir auch für die jungen, heranwachsenden Leute so ein bisschen pädagogischen Lernwert haben, was sind denn die Schattenseiten des Graffitis, was zum Beispiel, du wurdest erwischt, kannst du das mal erzählen, wie die Situation ist, wenn man so erwischt wird und auch was die legalen Konsequenzen sind und ob es dein Leben in den nächsten Jahren dann negativ beeinträchtigt hat?
Naja, man muss halt, also aus heutiger Sicht, ich habe ja auch 2 Kinder, so aus heutiger Sicht würde ich sagen, man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, was man für Konsequenzen tragen muss. Und das habe ich halt früher auch schon so. Und ich habe halt auch viel illegal gemalt. Also ich habe halt auch Streetbombings in den Straßen irgendwie aufgezogen und an der Leine irgendwie gemalt und auch Züge bemalt. Aber ich habe immer für mich irgendwie versucht, so ein gewisses Maß an Qualität einfach irgendwie dann auch umzusetzen. Und wenn dann irgendjemand gesagt hat, okay, wir haben 5 Minuten Zeit, dann bin ich gar nicht erst mitgegangen, weil sich das für mich, da hätte ich nicht irgendwie irgendwas umsetzen können, wo ich dann gesagt hätte, okay, da kann ich hinterstehen. So. Und ich habe halt auch immer Abstand genommen von so, weiß nicht, von so Institutionen wie Kirchen oder Denkmälern oder das Haus vom kleinen Mann irgendwie in irgendeiner abgelegenen Straße. So. Es gibt so gewisse Sachen, weiß nicht, ob man diese jetzt vor sich verantworten kann, wenn man das halt wirklich irgendwie sich vor Augen hält. Man muss halt einfach damit rechnen. So. Und ich sag mal, wenn man einen Zug bemalt, dann muss man halt wissen, okay, wenn die dich erwischen, ist halt, dann werden halt gewisse Sachen folgen, Konsequenzen. Und denen musst du dich dann stellen. Und
kannst du mal die Story so ein bisschen erzählen, wie
das war? Ich krieg das nicht mehr ganz genau hin, aber das war schon so, dass wir angeblich diesen Zug bemalt haben sollten. Mhm. Dann ist es irgendwie, ich weiß gar nicht, was wir da bezahlen mussten. Also es wurden auf jeden Fall Tagessätze, irgendwie relativ hohe Tagessätze in meinem Fall angesetzt. Das Ganze hat dann Barbara Udo Varella aus Hamburg, die kennst du ja auch.
Ja, die hat mich aus meinem Zivildienst damals rausgeholt. Okay, oder, okay. Hat vielen Leuten mit vielen Sachen geholfen.
Wollte ich gerade sagen, eine sehr coole Person. So.
Sehr cool.
Und die hat es damals irgendwie für mich gemanagt. Und es gab halt, das war strafrechtlich und zivilrechtlich, weiß nicht, lag, glaube ich, die Summe bei 2000 D-Mark oder so. Also es war noch zu D-Mark-Zeiten. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Sehr, sehr lange her.
Und hattest du aber, also hast du drunter gelitten oder hast du dich in irgendeiner Form auch irgendwie so, okay, das mache ich jetzt nie wieder, weil jetzt habe ich gemerkt, das ist verboten und es gibt die Konsequenz oder so.
Naja.
Also ich habe schon danach noch, glaube ich, Züge mit deinem Namen drauf irgendwo mal gesehen, aber also vielleicht, naja. Es gibt ja immer auch diese Fans, die kopieren.
Ich finde, man muss sich, wie gesagt, dessen bewusst sein, was man da macht und dann, wenn man dann halt erwischt wird, so, dann muss man halt dazu stehen und dann ist das halt so. Also dann
kennst du Leute, die irgendwie richtig entweder so finanziell so krass gefickt wurden im frühen Alter, dass dein Leben wirklich beeinträchtigt hat oder Leute, die irgendwie
eigentlich
sich irgendwo krass verletzt haben bei so einer illegalen Aktion oder irgendwie?
Nee, eigentlich nicht, aber
ja, dann ist ja alles gut. Also Kids, ihr könnt Graffiti malen. Außerdem sind die Preise, um das zu entfernen, nicht mal mehr annähernd so hoch wie früher. Und was ihr auch wissen müsst, ist, man kann immer nur legal belangt werden für das Bild, bei dem man erwischt wird. Also so,
ja, man sollte auf jeden Fall von seinem Aussageverweigerungsrecht erstmal Gebrauch machen.
Auf jeden Fall.
Sich dann beraten lassen und den ein oder anderen Anwalt konsultieren.
Ja.
Das zu dem Thema.
Mhm. Ja, Mann. Hey, es ist auf jeden Fall eine illustre History, die du hast. Ich bin sehr gespannt. Was erhoffst du dir, was dieses Buch bewirkt irgendwie? Denkst du, das ist einfach für die Leute, die dich schon kennen, quasi so eine coole, abrundende, so okay, geil, so ist das alles entstanden, jetzt kann ich reingucken? Oder ist auch so ein Buch als Writer, wenn man eins macht, oder als Künstler, ist auch irgendwie, dass man so sich irgendwelche nächsten Schritte davon erhofft, dass das Buch irgendwie da ist?
Was heißt erhofft? Aber ich habe ja schon irgendwie mit dem Buch so ein bisschen versucht, die letzten 30 Jahre zu konservieren. So. Und das ist einfach, glaube ich, auch mit den Texten, die da drin sind, einfach eine andere Präsentation. Und also ich will auf jeden Fall in Zukunft versuchen, irgendwie, mich bei Förderprogrammen, Stipendien und so weiterhin zu bewerben. Und sowas ist einfach als Referenz aussagekräftiger, als wenn du da zwei PDF-Dateien mitschickst. Naja, so. Ja, und für mich war es einfach wichtig, so dieser innere Konflikt, so wie gesagt, das Buch stand 10 Jahre in der Pipeline und das ist für mich halt wirklich jetzt so, okay, ich habe den Rucksack endlich zur Seite stellen können und es ist da und es ist halt wirklich ein tolles Buch geworden. Ich bin derbe beeindruckt, es ist eine tolle Druckqualität geworden, die Grafikerin hat einen tollen Job gemacht.
Ja, und ich bin am Ende gelayoutet, mega gute Quali, so richtig, dass man spürt, es ist haptisch schön.
Ja. Nee, und ich bin einfach auch am Ende glücklich mit der Auswahl der Fotos, weil das für mich persönlich einfach so die härteste Kopfnuss bei dem ganzen Projekt war. Also einfach sich festlegen zu müssen, was zeige ich und was lasse ich weg. So. Und es gibt einfach so viele Bilder, so viele Geschichten, die man umgesetzt hat in den letzten 30 Jahren, dass man, wie gesagt, noch diverse Bücher damit füllen kann. Und vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal ein Buch, was sich nur mit dem, also nur im Kontext Graffiti irgendwie sich damit abspielt oder damit befasst. So.
Wusstest du aber, dass es 2020 rauskommen sollte oder hat es sich quasi aus diesem Jahr auch ergeben, wo vielleicht ein bisschen weniger los war?
Lag es einmal damit zusammen oder hing das damit zusammen, dass die Grafikerin wieder schwanger geworden ist und die mir gesagt hat, hey, dann und dann ist Deadline und dann gehe ich wieder in Mutterschutz. Das Problem hatten wir nämlich schon mal und ihre Tochter ist jetzt auch 2,5.
Okay.
Unsere Kinder sind am selben Tag auf die Welt gekommen, das war ganz witzig. Und die hat mich dann irgendwie in Kenntnis gesetzt, dass sie wieder schwanger ist und weil mich da eine Agentur auf jeden Fall mit unterstützt hat, Agentur Bernstein. Und jetzt auch durch Corona auf jeden Fall, Corona-bedingt, dass alles so ein bisschen zurückgefahren wurde. Wir hatten zwar das große Glück, dass jetzt nochmal vor 2 Monaten eine Ausstellung in Paris stattgefunden hat, aber es ist ganz viel einfach verschoben worden. Und ich habe dann einfach gedacht, okay, dann habe ich Zeit und werde mich dem mal widmen und habe mich dann mit dem Verlag zusammengesetzt, die mir dabei geholfen haben.
Ja.
Und dann haben wir das zusammen realisiert.
Ja, man ist ein schönes, sehr, sehr wertiges Produkt geworden, auf jeden Fall. Ich freue mich, das mal durchzuwälzen und dir dann Feedback zu geben, auf jeden Fall.
Ich freue mich auf das Feedback.
Ja, Mann. ich denke, ich habe, glaube ich, keine Fragen mehr. Ich glaube, das war ein ziemlich guter Einblick in dein künstlerisches Schaffen. Alle anderen Leute, die noch mehr von dir sehen wollen, können sich natürlich dieses Buch kaufen, wenn es noch welche gibt. Weil wenn der Podcast hier rauskommt, ich habe gehört, die Dinger fliegen, gehen wie warme Semmeln weg. Und sonst können sie natürlich auf deiner Instagram-Seite Markus Genesius Baum123,
ne? Genau.
Dich finden. Hast du auch eine Website oder irgendwie? Gibt es noch eine Website heutzutage? Braucht man eine Website als Künstler?
Ja, die wird gerade aktualisiert aufgrund dessen. Markus Genesius, also markus-genesius.com. Ja. Da wird es das Buch dann auch im Shop geben, aber als erstes werden wir das über The Grifters veröffentlichen.
Ja, an alle Graffiti-Interessierten, The Grifters ist auch ein mega, mega top. Was ist denn? Sind die ein Verlag oder?
Sind so ein
Kollektiv oder so ein Vertrieb?
Genau,
ne?
Netzwerk.
Ja, kommen viele coole Sachen auf jeden Fall raus darüber. Ich wünsche dir auf jeden Fall mit dem Buch und mit allem, was du machst, weiterhin viel Glück. Ich bin immer sehr inspiriert, mir deine Sachen anzugucken. Bin immer auch froh, dass du bist einer der Menschen, der wir kennen es noch nicht so lange, aber wir haben irgendwie auch regelmäßigen Kontakt, ne? Du schickst mir oft, wenn du am Malen bist, irgendwie so Zwischenstände so und sind auch echt super unterschiedliche Projekte. Letzte Woche hast du mir was geschickt mit riesengroßen SpongeBob-Sachen.
Ja, genau.
Wo war das? Auch in Bremen?
Das ist so ein kleines Festival. Da hätte ich normalerweise nicht dran teilnehmen können, weil ich normalerweise jetzt in Toulouse eine Arbeit umgesetzt hätte. Und dadurch, dass es in Bremen ist und ich in Bremen zwei große Ausstellungen jetzt in den letzten zwei Jahren hatte, habe ich gedacht, okay, das Testbild muss jetzt nicht werden. Und habe da tatsächlich mal wieder einen großen Style gemalt. Ja. Wahrscheinlich den größten Style, den ich je gemalt habe. So.
Und ganz viele Patricks sind dann im Hintergrund. Genau. Und dann ist noch so ein Garagentor, was so ein ganzes SpongeBob-Face ist. Ne?
Genau, da guckst du halt SpongeBob. Das ist so eine kleine Persiflage in Richtung Graffiti-Szene. Ja. Dieses Copy-Pasting. Mhm. Und dann auch über vier Dekaden hat man ja miterlebt, so dass innerhalb von so einer Szene die Streitigkeiten immer sich immer wiederholen, nur dass die Generationen ausgetauscht werden. Und das Bild so in der Form, wie du es gesehen hast, ist noch nicht zu Ende. Also es wird wahrscheinlich eher dann auch noch eine kleine Installation.
Okay.
Ich habe dann so im Zuge als ich da gemalt habe, noch so ein paar Ideen entwickelt. Mhm. Und das Ganze wird irgendwie im März eröffnet. Und bis dahin wird auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren.
Ja, Mann, also das war auch wieder so eins, was mich ein bisschen überrascht hat, weil du bist eben auch so ein krass vielseitiger Künstler. Und dann, wenn man es nur hauptsächlich deine Graffiti-Styles und die Testbilder kennt, dann weiß man eben gar nicht, dass du auch so mega krass fotorealistisch Gesichter malen kannst. Zum Beispiel, was hier im Buch auch zwischendurch gezeigt ist, ne?
Ja,
sind auch so ein paar Skizzen drin. Oder irgendwann hattest du mir auch mal, das war, glaube ich, für irgendeine Alkoholmarke, so wo du einfach nur so eine riesengroße Flasche gemalt hast, die wirklich einfach auf so einer Hausfassade so aussah, als, weißt du, als wenn ich die da jetzt runternehmen kann und trinken kann. Einfach, und
das ist so, dann halt Kunsthandwerk. So,
genau.
Aber dadurch, dass man halt irgendwie über die Jahrzehnte halt auch versucht hat, so ein bisschen so von Aufträgen zu leben, hat man sich natürlich so mit Themen auseinandergesetzt, mit denen hätte ich mich nie auseinandergesetzt, aber es hat dann natürlich irgendwie so der Technik nicht geschadet.
Also
auf einmal, also meine kleinen Kinder oder meine kleine Tochter, die feiert das jetzt, wenn sie dann sieht, okay, Papa kann auch einen fotorealistischen Eisbären malen, der gerade unter Wasser taucht. So. Also das war schon das ziehe ich so als positiv aus diesen ganzen Arbeiten heraus.
Aber muss
das auch nicht unbedingt noch machen. So.
Nee, klar, aber ich finde es auf jeden Fall immer beeindruckend, wie groß dein Skillset dann ist und was du alles damit machst. Und auf jeden Fall, echt, ich freue mich, dass es dieses Buch hier gibt und dass ich auch mit drin bin auf jeden Fall. Das ist jetzt schon das zweite Graffiti-Buch, wo ich mit drin bin.
Ist ja auch immer relativ unkompliziert, auch dass du damals bei dem Posse-Track mitgemacht hast. So.
Nee, das war ich nicht. Das war Shady 13. Habe ich nichts mit zu tun.
Ist auf jeden Fall längst.
Ach ja, stimmt, das sollte man den Leuten auf jeden Fall noch sagen. Den längsten deutschen Graffiti-Track aller Zeiten, wo auch jemand, der ähnlich klingt wie ich, mit drauf rappt für 8 Takte, der ist von dir quasi initiiert. Da sind richtig viele Rapper drauf, die aber auch alle einen Graffiti-Background haben, so wie zum Beispiel Atom ist drauf.
Genau.
Lackmann.
Flomega. Immo, Spex.
Ja.
Also eine ganze Handvoll. Also es war ja eigentlich eher so gedacht, dass der Graffiti-Track, also der ist ja zu der Ausstellung vor 2 Jahren entstanden, in diesem Museum, wo ich halt eine Retrospektive hatte. Und es sollte eine Hommage eigentlich an die Graffiti-Kultur werden. Das war ja so die Idee. So. Und das ist halt, wie du es eben schon gesagt hast, der längste deutschsprachige Rap-Track.
Auch mit einem Video gibt es auf YouTube, ne?
Genau, es gibt halt ein Video.
Something Like a Monster oder We Created a Monster. We created a monster.
Genau. Und das war eigentlich so eine Schnapsidee mit hier Markus Fauser von Montana. Mhm. Und der meinte so, machen wir sofort oder das musst du machen so. Und Martin Stieber hat ja sogar das Intro angesprochen, wo ich mich sehr geehrt fühle.
Shoutout an Stieber Twins.
Genau, always. Auf jeden Fall die coolsten Zwillinge auf diesem Planeten.
Ich habe da diese Malaria Schuhe von ihm bekommen, weißt du, als wir da in Heidelberg gemalt haben.
Ja. Ja. Nee, das war schon eine coole Nummer und ich habe mich dann auch so ein bisschen erschrocken. Also es sind ja alles Protagonisten, also wir kennen uns ja noch nicht so lange und Lackmann, den kenne ich überhaupt nicht so. Das ist dann über diesen Score entstanden, aber alle anderen kenne ich ja, das sind ja alles Wegbegleiter, Buddies, schon, ne? Genau, und das war halt wirklich so erschreckend so. Ich habe kurz mit allen gequatscht und alle so, ja, machen wir. Und Dose hat ja dann den Beat, den Oldschool-Beat irgendwie produziert und aber auch sehr cool und hat das alles irgendwie in die Wege geleitet und ich war dann auf einmal so, okay, die sind alle an Bord und wir haben den einmal bei Radio Bremen Next, kennst du ja auch, irgendwie vorgestellt, ja, cool, und da hat mich halt auch die Moderatorin gefragt, so, sag mal, bist du Puff Daddy oder was war jetzt hier der Auftrag von dir? Und ich so, nee, ich habe mich da eher so in der Rolle von Quentin Tarantino gesehen, weil das ja schon so auch mit Craig von No Remorse und also so die alten und neuen und auch hier Schimmel war dabei, also als jüngere Generation. Der ist ja auch nicht mehr so viel jünger. So. Und dann halt mit den DJs, mit Star Wars, Mirko Machine und DJ Special T. Das war einfach so die Idee, ja, wirklich so aus verschiedensten Generationen die Leute zusammenzubringen. Und ich hatte einfach das Bedürfnis, dass halt Graffiti einfach, das sollte eine Hommage an Graffiti werden. So. Ja. Und ist es ja auf jeden Fall auch geworden. So.
Das ist es definitiv geworden. Da gab es keinen Innerkonflikt. Da warst du dir ganz sicher, wofür du stehst. Genau, True Hip-Hop-Artist Markus Genesius, 123, jetzt auch auf dem kontemporären Kunstmarkt angekommen und weiterhin am Steigen, bis er dann in 44 Jahren frühestens stirbt und dann erst überhaupt zum Glanze seiner Blüte kommt und auf Picasso-Level aufsteigt. Ich wünsche dir alles Gute.
Das ist immer ein sehr kreativer Mentorenaustausch.
Ja, Mann, definitiv. Auf jeden Fall. Bis bald, Bro.
Peace.